In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich nochmal einige Gedanken mit dir teilen, die mir wichtig erscheinen, wenn es darum geht, eine ambulante Therapie auszuwählen. Es sind nämlich nach der Folge 26 noch ein paar Fragen aufgekommen. Wenn du allerdings erwartest, dass ich dir sage, was die richtige Therapie ist, gebe ich es lieber gleich am Anfang zu. Das wirst du auch nach dieser Podcast-Folge immer noch selber entscheiden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es vor allem um die Fragen, wie es sich auswirkt, wenn Therapie von der Krankenkasse finanziert wird und was der Unterschied zur Therapie als Selbstzahler ist und was man darunter versteht, wenn eine Therapie mutismus-spezifisch ist und dann noch kurz um die Frage, wie viel ein Therapeut vom Mutismus verstehen muss. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Das allererste, was im Raum steht, ist die Frage, was denn eigentlich das Fremdwort ambulant bedeutet und was nicht. Denn wenn wir über ambulante Therapien reden, muss es ja auch was anderes geben. Ambulant heißt, dass du in eine Praxis gehst, deine Therapieeinheit bekommst und danach wieder nach Hause gehst. Das ist für die allermeisten Menschen genau das, was die sich unter Psychotherapie vorstellen. Das Gegenstück dafür wäre stationär, also ein längerer Aufenthalt rund um die Uhr, in einer Therapieeinrichtung, zum Beispiel in einem psychiatrischen Krankenhaus. Dann gibt es auch noch teilstationäre Therapien. Teilstationär bedeutet, dass man in eine Tagesklinik geht, in der man von Montag bis Freitag tagsüber einige Stunden verbringt. Aber da ist man abends und am Wochenende zu Hause. Die erste Frage, auf die ich heute eingehen möchte, ist die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen krankenkassenfinanzierten Therapien und selbstgezahlten Therapien? Die Unterscheidung hatten wir schon in Folge 26 und es ist ein nicht ganz einfaches Thema, deswegen gehe ich gerne nochmal mit ein bisschen mehr Argumenten darauf ein. Vielleicht vorneweg, warum stellt sich überhaupt diese Frage, Krankenkassenfinanzierung oder keine Krankenkassenfinanzierung? Was uns klar sein muss, wenn wir über die Krankenkassen reden, ist, dass die gesetzliche Krankenversicherung eine Grundversorgung ist. Es ist ein System, das uns in allen Krankheitsfällen eine Versorgung zukommen lässt. Und die ist in Deutschland ziemlich gut. Die gesetzliche Krankenversicherung ist aber nicht dafür da, alles zu zahlen, was geht oder sinnvoll ist oder alles, was wir haben möchten. Die allermeisten Therapieformen, die es gibt in der Versorgung mit Psychotherapie, werden als ambulante Therapie nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und zwar, wenn ich sehr vereinfacht ausdrücken soll, mit der Argumentation, dass es ein paar gut erforschte, gut funktionierende Therapieformen gibt. Und wer was anderes haben will, soll selber dafür aufkommen. Selbstzahler im umgekehrten Fall haben die volle Entscheidungsfreiheit, um sich auszusuchen, was sie möchten, bei wem sie es möchten, wie viel sie davon möchten. Diese Freiheit geht aber auch mit einer hohen Verantwortung einher. Man hat nämlich dann auch selber eine große Eigenverantwortung, die Therapie zu gestalten. Mitglieder von privaten Krankenkassen haben auch eine Gestaltungsfreiheit, und zwar dahingehend, dass sie mitentscheiden können, was ihre Krankenkasse nachher zahlen wird. Die private Krankenkasse zahlt nämlich genau das, was im Versicherungsschein als Leistung enthalten ist. Das kann besser sein, aber auch schlechter als die gesetzlichen Leistungen. Wir bleiben jetzt hier bei den Verfahren, die es für Psychotherapie auf Krankenkassenkarte gibt. Und obwohl das wenig auffällt, gibt es nur sehr, sehr wenige Methoden für Psychotherapeuten, die von der Krankenkasse tatsächlich anerkannt sind. Anerkannt sind die Psychoanalyse, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und in bestimmten Fällen seit kurzem die systemische Therapie. Alle diese Verfahren haben, was die Behandlung von selektivem Mutismus angeht, gewisse Nachteile. Darauf gehe ich jetzt an der Stelle nicht ein. Ich verlinke hier aber nochmal die Übersicht, die ich zu den Therapieformen auf meiner Webseite schon früher veröffentlicht habe. Darüber hinaus gibt es Therapien bei den Heilhilfsberufen, also für unseren Fall insbesondere bei den Logopäden und auch bei den Ergotherapeuten. Diese Therapeuten arbeiten auf der Basis eines Auftrages vom behandelnden Arzt und machen das, was der Arzt verordnet hat. Bei der Bezahlung durch die Krankenkasse braucht es immer eine ärztliche Verordnung, bevor die Therapie durchgeführt wird. Der Arzt stellt nämlich die Diagnose und daraus bestimmt er dann die passende Behandlung und er verantwortet auch die Therapie, die durchgeführt wird. Dafür ist der Arzt an jede Menge Regeln gebunden, sowohl was die Diagnostik angeht, als auch was die Auswahl von Therapien angeht. Individuelle oder gar kreative Lösungen sind da nicht vorgesehen. Und wenn ein Arzt sie trotzdem in Betracht zieht, ist es für ihn mit stark erhöhtem bürokratischen Aufwand verbunden. Der Fokus liegt in dem Fall sehr stark und auch sehr lang auf Symptomen und auf Problemen. Das ist in gewisser Weise logisch, denn wenn man als Arzt die Verantwortung trägt, aber jemand anderem die Therapie anvertrauen muss, sichert man sich vorsichtshalber lieber erst mit weiteren Tests oder Fragebögen oder noch einer zusätzlichen Überweisung zu einer Fachperson ab. Wenn dann feststeht, welche Therapie, dann gibt es bei Therapeuten, die von der Krankenkasse gezahlt werden, oft monatelange Wartezeiten. Nachrücken kann man als neuer Patient erst, wenn ein Platz frei wird. Die Verordnung gilt aber nur eine gewisse Zeit, sodass da schon mal Stress entstehen kann. Damit die vorhandenen Therapieplätze gut ausgenutzt werden, sind sie eng getaktet. Ein Therapeut sieht ungefähr im Stundentakt jeweils einen neuen Patienten mit einem anderen Problem. Dass das für den Therapeuten sehr anstrengend ist, dürfte offensichtlich sein. Es gibt da natürlich auch keinen Spielraum für spontane, längere Termine. Dabei ist gerade beim selektiven Mutismus der Zeitdruck, der Erwartungsdruck ein Faktor, der zu Blockaden führt. Häufig gibt es für die Therapien auch feste, vorgegebene Therapiepläne. Und auch da ist ein gewisser Erwartungsdruck, wenn auch von allen Beteiligten ungewollt, fast unvermeidlich. Die verordneten Stunden werden, so wie sie verordnet sind, gemacht. Wenn mehr Stunden gebraucht werden, gibt es die Möglichkeit der Verlängerung. Diese Sichtweise mit bestimmten Stunden, die man machen muss, bringt so eine Tendenz mit sich, in der Klienten und auch Therapeuten denken könnten, wir müssen ja jetzt eh noch 8 Termine miteinander. Und das kann durchaus für beide Seiten Auswirkungen auf deren Motivation haben. Ein Punkt, der aus meiner Sicht sehr oft übersehen wird, ist, dass die Therapie auf Karte nicht kostenlos ist. Die kostet in Summe genauso viel wie eine Therapie, die von Selbstzahlern getragen wird. Oftmals auch um einiges mehr. Die Kosten dafür werden von allen Versicherten in der jeweiligen Krankenkasse bezahlt. Und die Versicherten haben ein Recht darauf, dass ihr Geld sehr sparsam ausgegeben wird. Für die Patienten, die in Anführungszeichen auf Karte kommen, heißt das, dass ein Mindeststandard erfüllt wird. Mehr nicht. Der Mindeststandard ist, wenn man es ganz kurz fassen möchte, Symptome beseitigen, damit die Klienten im Arbeitsleben oder bei Kindern in der Schule die gewünschte Leistung bringen. Bitte nicht missverstehen, das heißt jetzt nicht, dass Therapeuten mit Kassenzulassung nicht engagiert sind. Es heißt aber, dass das System der staatlichen Gesundheitsversorgung reichlich Verbesserungspotenzial hätte, was die psychische Gesundheit angeht. Und das kann, gerade für die engagierten Therapeuten, sehr frustrierend werden. Der Einfachheit halber, obwohl ich weiß, dass das wirklich stark vereinfacht ist, kann man sagen, dass bei privaten Krankenversicherungen ganz häufig ganz ähnliche Grundlagen gelten. Aber wie vorhin schon kurz angesprochen, kommt es da immer darauf an, was ganz konkret im Versicherungsvertrag festgelegt wurde. Und das ist bei jeder Versicherung und jedem Tarif individuell geregelt. Schauen wir als Gegenstück zu den Versicherungen jetzt auf die Therapien, die den Selbstzahlern offen stehen. Das, was am meisten auffällt, wenn man sie miteinander vergleicht, ist die sehr leichte Verfügbarkeit. Es gibt in der Regel keine oder nur sehr, sehr kurze Wartezeiten. Es gibt eine deutlich höhere Terminflexibilität. Es gibt die Möglichkeit, Sachen abzusprechen. Und die Dauer von so einem Therapietermin ist dort nicht so eng getaktet. Einige Therapeuten arbeiten sogar mit Terminen mit Open End oder einer Maximaldauer, die schon mal 2 oder 2,5 Stunden sein kann. Es gibt im Vergleich viel weniger Bürokratie für den Therapeuten und dadurch ist mehr Freiraum für Ideen, für die kreative Gestaltung der Zusammenarbeit. Auch ein Faktor, der eine gewisse Freiheit mit sich bringt, ist, dass der Therapeut, der selber die Heilerlaubnis hat, auch die Diagnose selbst stellt. Es braucht also dafür nicht den Umweg über einen Arzt. Und nach der selbstgestellten Diagnose beginnt und verantwortet der Therapeut die Therapie. Und auf diese Weise kann er auch selber die Änderung der Diagnose oder die Änderung der Therapie jederzeit vornehmen. Das ist also eine wesentlich direktere Art der Arbeit. Während die gesetzliche Krankenkasse ja die Grundversorgung immer bezahlen muss, aber darüber hinausgehend nicht wahnsinnig viel abrechnen lässt, ist das für Selbstzahler einzig und allein eine Frage der Abstimmung zwischen Therapeut und Klient. Ein Aspekt, der in der privaten Krankenversicherung relevant ist oder wenn man später in einer privaten Krankenversicherung noch beitreten will, ist, dass man unter Umständen Nachteile bei der Gesundheitsprüfung bekommt, wenn man in den letzten Jahren vorher eine psychische Erkrankung hatte. Dann steigt entweder der Tarif oder schlimmstenfalls wird man in die Versicherung gar nicht aufgenommen. Es wird dann unter Umständen finanziell günstiger, die Therapiestunden selber zu zahlen und den preiswerten Tarif zu bekommen oder den preiswerten Tarif in der privaten Krankenkasse langfristig zu behalten. Nach meiner Beobachtung gibt es auch einen Unterschied, wie der Therapeut, der mit Selbstzahlern arbeitet, drauf ist. der ist fast schon zwangsläufig weniger problemorientiert. Schließlich zahlt ja der Klient aus eigener Tasche dafür, möglichst schnell etwas am Problem zu ändern. Und daraus ergibt sich automatisch eine Wechselwirkung zwischen Klient und Therapeut, die ganz viel Dynamik auf die Veränderung legt. Und schließlich, wer als Klient selber zahlt, ist selbstbewusster und engagierter. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass das schon eine Investition ist. Und jeder muss für sich die Abwägung treffen, ob man selber für die Behandlung aufkommen kann und will. Ein anderes Thema, das nochmal aufgekommen ist in den Fragen, die mir gestellt worden sind, ist, was denn jetzt die mutismusspezifischen Therapien ausmacht oder was überhaupt mutismusspezifisch bedeutet. Es gibt im deutschsprachigen Raum eine Handvoll Therapieformen, die speziell auf Mutismus ausgelegt sind und die weit überwiegend von Logopäden durchgeführt werden. Die Namen haben alle Abkürzungen mit Mut drin, nämlich Symut und Komut und Dortmut. Symut ist die systemische Mutismustherapie, Komut ist die kooperative Mutismustherapie, Dortmut ist die Dortmunder Mutismustherapie. Die unterscheiden sich alle ein bisschen in den Grundlagen, in den Annahmen, an manchen Stellen auch in den Herangehensweisen. Ich glaube aber, dass man davon nicht abhängig machen sollte, welche Therapie man in Anspruch nimmt. Denn der Vorteil aus meiner Sicht von diesen mutismusspezifischen Therapien ist nicht die Methode, sondern das Wissen und die Erfahrung der Therapeuten ganz speziell mit Mutismus. Es gibt unter dem Stichwort mutig sprechen auch noch einen amerikanischen Therapieansatz, abgekürzt PCITSM. Der unterscheidet sich, soweit ich das beobachten kann, ein bisschen mehr von den deutschen Ansätzen. Und auch da würde ich sagen, der ganz große Vorteil der Methode ist, dass da viel Erfahrung über Mutismus drin steckt. Alle diese mutismusspezifischen Therapieformen sind zunächst mal eher auf jüngere Kinder ausgerichtet. Die Anpassung auf ältere Jugendliche und auf Erwachsene ist möglich, aber es braucht ein gewisses Hineindenken in die Situation der Jugendlichen und Erwachsenen. Und manchmal ist für Jugendliche und Erwachsene ein nicht so mutismusspezifischer, aber eher auf deren Probleme ausgerichteter Ansatz eine bessere Option. In Deutschland werden die mutismusspezifischen Therapien fast ausschließlich von Logopäden angeboten. Wenn ein psychiatrisches Problem oder mehrere psychiatrische Probleme im Vordergrund stehen, was bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen sehr häufig vorkommt, sollte unbedingt geprüft werden, ob dafür nicht eine Psychotherapie sinnvoller ist. Wichtig finde ich, mutismusspezifisch heißt nicht, dass nur diese Methoden wirken. Tatsächlich unterscheiden sich die Methoden gar nicht so arg von anderen Therapiemethoden. Eine gewisse Ähnlichkeit zur Verhaltenstherapie haben sie nämlich alle. Trotzdem empfehle ich relativ häufig, gerade für jüngere Kinder, die mutismusspezifischen Therapien, weil die größte Hürde bei der Therapie nicht die Methode ist, sondern ein Missverständnis über das zu behandelnde Problem. Wenn jemand sich schon in einer Fortbildung mit Mutismus auseinandergesetzt hat, wird diese Person mit höherer Wahrscheinlichkeit verstehen, was es bedeutet, wenn jemand Mutismus hat. Mutismus verstehen ist für mich die wichtigste Grundlage der Zusammenarbeit, egal mit wem und auf welcher Finanzierungsgrundlage. Ein Helfer, der sich mit dir und deinem Problem unsicher fühlt, bietet dir oder euch beiden keine sichere und tragfähige Arbeitsbeziehung. Und das ist gerade beim Mutismus durchaus ein Problem. Über die Unsicherheit im Umgang mit Mutismus, auch bei den Helfern, habe ich in Folge 18 gesprochen. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst, habe ich dort gesagt, wer den Mutismus nicht kennt, bezieht mutistische Blockaden auf sich selber und ist dann verunsichert oder in Anführungszeichen beleidigt. Das macht für eine therapeutische Zusammenarbeit keinen Sinn. Woran könntest du festmachen, ob ein Therapeut mit Mutismus klarkommt? Wer dir sagt, dass du dich an seine Vorstellungen anpassen musst, damit er oder sie dir helfen kann, ist nicht die beste Wahl. Wer dir sagt oder unterschwellig suggeriert, dass du dich einfach nur zu wenig angestrengt hast und dass du dich endlich überwinden musst, ist in meinen Augen indiskutabel. Wer hingegen mit dir gemeinsam auf die Suche nach Lösungen und Erkenntnissen geht und ganz offen sagen kann, dass er viel weniger über Mutismus weiß als du, ist in meinen Augen ein guter Begleiter für interessante Experimente. Ihr seid definitiv dann nach jeder Stunde beide einen Schritt vorangekommen. Therapeuten, die Mutismus nur dem Namen nach kennen, sind nicht unbedingt schlecht, aber du musst ihnen halt einiges beibringen. Oder du könntest auch fragen, ob sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, um Mutismus besser zu verstehen, während ihr gemeinsam die Therapie gestaltet. Mein Fazit zu dieser Folge voller Fakten: In einer idealen Welt hättest du die freie Wahl zwischen allen Optionen, ohne lange Wartezeiten und ohne Bürokratie, und es würde von der Krankenkasse einfach bezahlt werden. In der realen Welt musst du mit den realen Bedingungen leben. Auch da ist immer noch ein wenig Spielraum und den solltest du unbedingt nutzen, um für dich die beste Hilfe zu bekommen. Alle bisherigen Folgen und auch die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinter.de/mutismuspodcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen. Und wenn du Fragen hast zum selektiven Mutismus, kannst du mir da auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht schicken. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter.